Versender der Esperanza. So heißt ein katholisches Projekt, das in zahlreichen Ländern der Welt Menschen hilft, sich von ihren Süchten zu befreien. Von Drogen, Alkohol, Tabletten und so weiter. Alles begann mit einem brasilianischen Jugendlichen, Nelson Rosendo, und dem deutschen Franziskanerpater Hans Stapel. Einige brasilianische Drogenabhängige baten sie darum, ihnen zu helfen. Und es entstand die erste Versender. Vor nun inzwischen 26 Jahren in einer kleinen Stadt in der Nähe von São Paulo. Papst Benedikt XVI. Hat sie vor 2 Jahren besucht und heute ist die Versender schon ein großes und im Wortsinn katholisches Projekt. Unser Mitarbeiter Stefan Kenzorra lebte selbst als Freiwilliger 1 Jahr auf der Versender und hat für Radio Vatikan jetzt auch mit dem Gründer Hans Stapel gesprochen.
Die Versender ist ein Ort, wo Menschen sich treffen, die irgendwo durch die Lieblosigkeit dieser Welt irgendwo großen Schaden bekommen haben. Sei es, dass sie ausgestoßen waren von den Eltern oder dass sie auch sexuell missbraucht wurden oder dass sie durch andere in die Droge gekommen sind, haben dadurch viel gemacht an Kriminalität. Heute haben wir sehr viele, die schon jemanden umgebracht haben. Und das belastet die Leute. Die Mädchen haben auf die Abtreibung gehabt. Und so sind diese, sagen wir mal, von dieser Lieblosigkeit und Eiskälte dieser Welt getroffene Menschen kommen da zusammen.
Das Leben auf der Versender, Stefan, was hast du erlebt? Wie beschreibst du es jetzt? Wie viele Jahre danach? Wann warst du genau dort?
Also ich bin vor 4 Jahren dort angekommen und war dann 1 Jahr auf der Versender. Das ist jetzt also 3 Jahre her. Und ich war zunächst auf der Versender in Paraguay, danach in Brasilien und zum Schluss in Argentinien auf der Versender. Und also ich habe dort mit den Drogenabhängigen zusammengelebt auf einem Zimmer. Habe dort als Freiwilliger mitgeholfen, 1 Jahr lang mitzuleben, die Arbeiten mitzumachen.
Du sagst, mit den Drogenabhängigen gemeinsam auf dem Zimmer. Welche Geschichten hast du erlebt? Was hast du gehört?
Ich weiß noch ganz genau, das war die erste Nacht. Mein direkter Bettnachbar war ein 20-jähriger Paraguayaner. Er hat mir erzählt, dass er schon 3-facher Mörder ist. Er hat mir am ersten Abend, es war schon dunkel, ich lag im Bett, hat er mir erzählt, wie er die Leute erschossen hat, einen direkt mit Kopfschuss. Und das war dann so die erste Nacht und da kann man sich vorstellen, wie man sich da erstmal fühlt.
Wie geht man mit so einer Erzählung um? Es ist nachts, du liegst neben dir im Bett.
Ja, also es war alles natürlich erstmal komplett neu. Es war alles alt und kaputt und die Betten waren hart. Ich lag fast nur direkt auf dem Rost. Und dann kriegt man sowas erzählt. Also man hat doch schon erstmal ein bisschen Sorge. Aber dann mit der Zeit gewöhnt man sich auch an so eine Situation. Ja.
Das ist aber ja auch sozusagen ein Prinzip dieser Versender, mit den Drogenabhängigen gemeinsam zu leben und eben den Alltag zu bestreiten, oder?
Ja, genau. Das ist ein Prinzip der Versender. Es ist ganz wichtig, dass man mit denen zusammenlebt, dass man nichts Spezielles ist, dass man quasi auf einer Stufe mit den Abhängigen ist. Und dass man sich selbst quasi verliert, das hat ja auch was Religiöses, dass man den Abhängigen zeigt, ich will das mit euch zusammen hier auch durchstehen.
Genau. Rein medizinisch ist klar, Medikamente werden auf der Versender keine verteilt. Welche Rolle spielt denn der Glaube, welche Rolle spielt die Religion? Du hast es so ein bisschen durchklingen lassen.
Ja, also die Versender basiert auf 3 Säulen. Die erste Säule ist die Arbeit, dann die Spiritualität. Und dann die Gemeinschaft. Die Spiritualität ist ganz wichtig, weil sie gibt den Menschen einen neuen Halt, den Abhängigen. Du hast mit dem Glauben hatten ja die meisten bisher nichts zu tun. Und die Versender versucht den Abhängigen die Liebe Gottes zu zeigen. Weil oftmals sind die Leute in die Droge gekommen, nicht einfach nur aus Spaß, sondern sie wurden vielleicht in der Vergangenheit ganz tief verletzt. Sie hatten vielleicht keine Liebe erfahren oder wurden ganz schwer enttäuscht oder Schicksalsschläge. Und den Jugendlichen soll beigebracht werden, wieder zu lieben und noch diese viel, viel tiefere Liebe Gottes zu erfahren. Und dann, wenn sie das erfahren haben, löst sich das Problem mit der Sucht quasi von ganz alleine, weil das ist die Sucht, die Droge ist quasi nur eine Auswirkung. Und man versucht wirklich an die Wurzel heranzugehen. Und
die Versender sind ein Ort, wo er da sein darf, wo er unter uns ist. Ohne ihn ist nichts möglich. Und dadurch werden die Versenders wie ein Stück Paradies. Wir sollen ja auch, wie der Heilige Vater sagt, Botschafter der Hoffnung sein. Ein Botschafter vertritt ein Land. Wir sollen also Botschafter der Hoffnung, das heißt Botschafter Gottes sein. Wir müssen dort, wo ein Versender ist, müssen wir sichtbar machen den Himmel auf Erden. Das heißt, wenn wir in der gegenseitigen Liebe sind, ist er unter uns und das braucht die Gesellschaft.
Das Projekt hat offensichtlich Erfolg und ist weltweit bekannt geworden. So bekannte sogar der Papst bei seiner Brasilienreise 2007, die Versender in der Nähe von São Paulo besucht hat.
Genau, ich war damals in Brasilien für 2 Monate auf der Hauptversender und da habe ich die ersten Vorbereitungen mitbekommen. Hans Stapel, der Gründer, ist mit einem abhängigen Jugendlichen nach Rom gereist und hat dem Papst sein Anliegen und seine Einladung vorgebracht. Und mir war damals schon klar, als ich das gehört habe, dass der Papst nach Brasilien kommt und dann diese Einladung an ihn ausgesprochen werden sollte, dass das eh klappt, weil irgendwie alles, was Hans Stapel und was die Versender in die Hand nimmt, funktioniert. Und ich hatte einfach das Gefühl, jawohl, das klappt auf jeden Fall.
Gerade in Brasilien ist ja die Versender so etwas wie ein Gegenentwurf zu einer korrupten Gesellschaft, zu einer Gesellschaft, in der Gewalt und Drogen fast an der Tagesordnung sind. Der Papst hat die Versender besucht und hat dort eben diese Kontrastgesellschaft erlebt. Für Radio Vatikan war damals Pater Max Capabianca vor Ort. Blicken wir mit ihm einmal kurz zurück auf diesen Besuch des Papstes.
Eine traumhaft grüne Landschaft und über 6000 Jugendliche empfingen begeistert Papst Benedikt XVI. Hier in Guaratinguetá. Persönlich hatte Benedikt diesen Besuch gewünscht, an dem Jugendliche aus den 43 Versenders der ganzen Welt teilnahmen, auch einige aus der deutschen Versender Guten Neuhof in Berlin. Pantomimisch erzählten die Jugendlichen, wie die Droge ihr Leben zu zerstören drohte und wie sie im Glauben Kraft für den Kampf gegen die Sucht gewinnen.
Elas recebem força para lutar e se tornam mulheres novas. Me faz feliz.
Bewegend das Zeugnis eines betroffenen Mädchens. Und der Papst, er war sichtlich berührt und umarmte sie und noch viele andere Jugendliche. Hart ging der Papst mit denen ins Gericht, die Mitschuld am Drogenproblem tragen. Deswegen sage ich den Drogendealern, dass sie über das Böse nachdenken, dass sie zahlreichen Jugendlichen und Erwachsenen aus allen sozialen Schichten antun. Gott wird von ihnen Rechenschaft fordern für das, was sie getan haben. Die menschliche Würde darf nicht auf diese Weise mit Füßen getreten werden.
A dignidade humana não pode ser espezinhada desta maneira.
Coisa de Deus, coração de criança. Coisa de Deus, a fazenda da esperança.
Sie sind ganz anders nach dem Besuch. Viele sagen, es war etwas, das kann ich nicht erklären. Auch die ihre Erfahrung erzählt haben. Für alle war es so stark. Der Papst hat sie umarmt, er hat sie wie die verlorenen Söhne aufgenommen. Er hat keine Grenzen gesetzt, im Gegenteil, seine Liebe war so groß, dass er sich über alle Sicherheitsvorschriften hinwegsetzte, um zu den verlorenen Söhnen und Töchtern zu gehen. Er hat ein Zeichen gesetzt, das hat ganz Brasilien getroffen. Noch heute spricht man überall von dem Besuch auf der Versender.
Seja bem-vindo a Papento 16.
Ja, der Papst ist auch ganz unverhofft mitten unter die Drogenabhängigen gegangen, um sie zu begrüßen. Das war nicht so geplant. Hans Stapel hat ihn einfach angesprochen, gefragt, ob wir runtergehen können und das hat er dann auch gemacht.
Noch nie hat ein Papst sich so hineingegeben in die Menge, so anfassen lassen, so drücken lassen, so ja einfach von allen geliebt wurde und er hat geliebt. Es war etwas, was man nicht beschreiben kann. Und die Polizei, die so dagegen war und es nicht erlaubt hat, sogar eine Menschenmenge bilden wollte von Soldaten, die das abhalten sollten, dass jemand den Papst berührt. Es kam so schnell die Entscheidung des Papstes. Ich hatte ihn auf dem Weg zur Bühne gebeten, ob er nicht runtergehen könnte. Ich habe ihm gesagt, die Jugendlichen warten darauf. Die Weltpresse wartet, die Kirche Brasiliens braucht dieses Zeichen. Und er sagte mir, wir gehen zusammen. Dann habe ich ihm gesagt, Heiliger Vater, die Polizei hat Angst. Da hat er gesagt, die übertreiben immer. Wir gehen.
Eine Frau aus der Freikirche, die dem Papst bei dem Treffen die Hand geben durfte, hat die Begegnung so getroffen, dass sie danach in die katholische Kirche eingetreten ist. Und Hans Stapel meinte zu mir, das sei wie ein Wunder. Sie hat in der Tiefe wirklich verstanden, worum es geht.
Ich erinnere mich an ein Mädchen aus Bahia, die war von einer anderen Sekte, an ihr ein bisschen papstfeindlich. Und dann bei den Treffen sah sie die Begeisterung der anderen und wie alle sich freuten zum Papst. Und dann hat sie gedacht, ich gehe mal mit, aber der bedeutet mir nichts. Im Gegenteil, sie hat immer schlecht von ihm geredet, weil das so zu Hause üblich war. Und dann stand sie ziemlich vorne und als der Papst dann runterging zu den Menschen, ich weiß auch nicht warum, sie sagt auch, ich weiß auch nicht warum, er blieb vor ihr stehen, schaute sie an, gab ihr ein Kreuzzeichen und umarmte sie und ging dann weiter. Das war so stark für dieses Mädchen, dass sie einfach nach Wochen zu mir kam und sagte, ich muss mein Leben ändern. Ich kann nicht weiter so gegen die Kirche sein. Ich möchte die Kirche kennenlernen. Der Papst hat mich angeschaut wie noch nie jemand, mit einer so großen Liebe. Und dann hat sie später darum gebeten, sie wollte den Glauben kennenlernen, hat sich vorbereitet und ist dann getauft worden.
Die Fassenda in der kleinen Stadt in der Nähe von São Paulo war sozusagen die Keimzelle dieses großen Projektes. Wie schaut die Arbeit heute aus, 26 Jahre nach der Gründung? Wie ist sie weltweit verbreitet? Welche Unterschiede gibt es denn vielleicht auch? Die Arbeit muss ja mit Sicherheit in Afrika zum Beispiel anders verlaufen als in Europa oder in Brasilien.
Ja, also mittlerweile gibt es weltweit über 60 Fassendas. In fast ganz Lateinamerika, von Mexiko bis runter nach Argentinien, Russland, auf den Philippinen, in Afrika. In Deutschland gibt es jetzt zurzeit 3 Fassendas. Eine vierte wird jetzt errichtet und zwar Ende Juli in Xanten. Da bin ich auch mit dabei bei der Mission, so nennt man das. Und ich war damals auch schon bei der ersten Mission in Argentinien dabei. Dort wurde die erste Fassenda errichtet. Und geplant sind jetzt noch Fassendas in Portugal, Spanien und Italien. Und ja, was muss man machen, bis eine Fassenda erstmal entsteht, so in den ersten Grundzügen? Und zwar gehen die Leute hinaus in die Umgebung, in die Gemeinden, gehen in die Messen, stellen sich vor, bitten natürlich auch um materielle Hilfe, um Gebet der Gemeinden und laden die Leute auch ein, zu kommen. Und das ist ganz wichtig, dass ein Kontakt mit den Leuten vor Ort, mit den Katholiken, auch mit allen anderen vor Ort stattfindet, damit sie wissen, wer das ist, was sie dort machen und damit die das Projekt kennenlernen. Und so habe ich das auch damals in Argentinien mitgemacht, musste dort in die Kathedrale und damals auf Spanisch dann mich vorstellen und was wir dort machen. Und das war ein sehr, sehr lebendiges Treffen mit den Leuten dort.
Insgesamt in diesen 26 Jahren, die es die gibt, sind über 20.000 durch die Fassendas gegangen und es sind 30 Fassendas, die wir noch aufbauen müssen. Wir brauchen noch ein bisschen die Finanzen, um sie auszubauen und die Jugendlichen, die dann sie weiterführen und weitergehen. Aber man sieht an diesen Zahlen in so kurzer Zeit so viel Fassendas in verschiedenen Ländern und so weiter und so viele Menschen, die Fassendas schenken wollen, auch Privatleute. Es ist ja nicht normal in einer Welt, wo alles dem Geld nachläuft, dass Menschen eine ganze Fassenda verschenken, das ist ja schon etwas Göttliches, dass so etwas passiert.
Also der Tag fängt morgens an mit 6 Uhr, dann wird man geweckt. 6.30 Uhr ist Rosenkranzgebet, dann wird auch noch ein Wort aus der Bibel gelesen. Das nimmt man sich dann auch als Motto, zum Beispiel, was euch getan wird, das tut auch anderen. Und da nach so einem Motto soll dann den ganzen Tag gelebt werden. Und man versucht das zu leben und am Abend tauscht man dann seine Erfahrungen dazu aus, wie man das konkret, in welchem Fall man das gelebt hat. Und so geht das wirklich Tag für Tag. Und dann müssen alle jeden Tag natürlich arbeiten, von 8 Uhr bis 12 Uhr. Das ist aber immer unterschiedlich auf den Fassenden. Und dann bis zum Abend auch nochmal nach einer Mittagspause. Und die Arbeiten sind ganz verschieden. Man arbeitet auf dem Feld, weil man seine Nahrungsmittel selbst anbauen sollte. Man soll durch die eigene Arbeit wirklich seinen Lebensunterhalt dort verdienen. Das ist ganz wichtig, dass das die Abhängigen wieder lernen. Und Jugendliche müssen auf jeden Fall wieder eine feste Struktur in ihren Tagesablauf reinbekommen. Es scheint wirklich sehr erfolgreich zu sein, das Projekt, weil in Südamerika sagt man, dass 80% der Jugendlichen, die ein Jahr auf der Fazenda waren, danach wirklich langfristig frei von der Droge werden.
Ich kann mir vorstellen, dass das Prinzip Freiwilligkeit auch eine ganz große Rolle spielt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Abhängigen müssen selber einsehen, dass sie Hilfe brauchen. Sie kommen freiwillig auf das Projekt. Sie können nicht dazu gezwungen werden. Es gibt auch keine Zäune, keine Grenzen, nichts. Sie können jederzeit wieder weg. Es ist eine absolute Freiheit und das ist auch vor allen Dingen sehr, sehr wichtig. Sonst funktioniert das natürlich auch nicht.
Ich sage allen, die in der Droge sitzen oder die auch sonstige Probleme haben, die keinen Mut mehr haben zum Leben, die in Depressionen sind. Ich sage allen, fang an, jeden Tag einen Satz aus dem Evangelium zu leben. Ganz konkret, das Evangelium ist Leben. Und wenn du anfängst zu leben, wirst du froh, wirst du frei. Und wenn du es alleine noch nicht schaffst, schreib an uns, die Versender sind offen, wir helfen dir, dass du aus dieser Situation herauskommst. Ihr Versender bemühen sich, die Jugendlichen echtes Leben zu schenken. Aber erwarte nicht, dass ich euch belüge, dass ich euch etwas erzähle, was dann morgen euch genauso versklavt wie alles andere, was jetzt euch schon versklavt. Ich möchte euch einen Weg zeigen, mit euch diesen Weg gehen, der euch zur tiefen, echten Freude und Freiheit führt. Zu einer Freiheit, die in der Lage ist, alle zu lieben. Deshalb, wenn einer in der Droge ist, nicht mutlos sein. Schreib uns und wir helfen euch, diesen Weg zu gehen.
Vale a pena deixar tudo para te servir. Ele dá tanta esperança e mais perseverança.
Ein Rückblick, ein Gespräch mit Stefan Kintzorra war das. Er arbeitet bei Radio Vatikan derzeit als Praktikant und ist für uns zum Kollegen geworden. Nächste Woche an gleicher Stelle das Kreuz des Südens. Für heute verabschiedet sich Birgit Pottler. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.